willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Accelerate und die Masters of the Digital Universe. Heute mit Bastian. Wir sprechen heute mit Bastian zu dem Thema Due Diligence, Transaktionsberatung und was wir damit zu tun haben. Bastian, toll, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Bastian, erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du und wir bei Accelerate so viel Transaktionsberatung machen?
Ja, dazu würde ich gerne ein bisschen ausholen.
Gerne.
Und zwar, vielleicht interessiert es ja irgendwen, was ich vorher gemacht habe, aber es ist zumindest relevant für, warum wir Transaktionsberatung machen. Ich war ja in meinem vorherigen Leben im Marketing, erste Position bei Siemens Mobiltelefone, habe damals die Insolvenz auch mitbekommen, sehr interessant. War dann bei Autoscout24 und habe danach den MBA in Amerika gemacht. Daher kennen wir uns ja auch. Ich habe ja ein Semester auch in der IESE studiert, daher kennen wir uns. Und im Anschluss daran war ich in der Strategieberatung in Amerika und bin da das erste Mal mit dem Thema Due Diligence konfrontiert worden. Ich glaube, meine erste Due Diligence war auf ein Kabelinfrastrukturunternehmen irgendwo in der Middle of Nowhere in den USA. Ich habe nichts verstanden. Wichtig ist ja immer zu verstehen bei einer Due Diligence, was sind denn die großen Treiber für so ein Geschäftsmodell? Und ich saß da, glaube ich, 1,5 Wochen, habe erstmal nicht verstanden, was die Treiber sind. Aber gut. Ich habe quasi 3 Jahre Strategieberatung gemacht und war dann bei Amazon und bin dann vor 4,5 Jahren eben zu Accelerate gekommen. Und als ich hergekommen bin und gemerkt habe, schau mal an, wir haben ja all diese Experten für diese verschiedenen Themen, ja, entlang des ganzen Sales-Marketing-Funnels, also Online-Marketing, Plattformgeschäft, Customer Relationship Management, ja, also all die relevanten Themen, die quasi kriegsentscheidend sind, wenn es um ein digitales Geschäftsmodell geht. Und ich glaube, wir saßen irgendwann mal zusammen und ich habe so ein bisschen in die Runde reingeworfen, warum machen wir eigentlich keine Transaktionsberatung? Oder warum helfen wir eigentlich nicht Private Equities? Oder auch damals dachten wir noch, Venture Capital Unternehmen sind auch gute Targets. Warum helfen wir denen denn nicht dabei, Unternehmen zu bewerten, die sie kaufen wollen? Ja? Weil am Ende des Tages, klar ist es wichtig, Markt, Wettbewerb, Kundenverhalten und so weiter zu analysieren. Aber wenn du wissen willst, ob ein Target mit einem digitalen Geschäftsmodell wirklich einen guten Job macht, wie weit du das noch aufdrehen kannst und so weiter, dann musst du richtig tief reinschauen. Ja? Und ich habe eben bei uns gesehen, dass wir diese Expertise haben durch die verschiedenen Experten. Wir haben ja diesen Consulting-Track und wir haben den Expert-Track. Und in den Expert-Tracks haben wir eben all diese verschiedenen Skillsets abgebildet. Und aus dieser Historie heraus hat sich das eben ergeben. Ja, und wir gesagt haben, ja, lass uns doch damit mal und mit diesem nischigen Ansatz, digitale Geschäftsmodelle zu bewerten, nicht alles, sondern nur digitale Geschäftsmodelle. So hat sich das ergeben, dass wir quasi uns aufgemacht haben und quasi unser Netzwerk angezapft haben, ja, und mal geschaut haben, wie die Resonanz ist. Und die Resonanz war sehr gut.
Das, was ich mich ja auch vor 4,5 Jahren dann gefragt habe, was ist überhaupt eine Due Diligence? Was willst du uns da jetzt verkaufen? diese Frage würde ich jetzt auch nochmal stellen. Vielleicht kannst du ja nochmal einmal überhaupt grundsätzlich erklären, warum braucht man eine Due Diligence und wer macht die und für wen?
Ja. Also in der Regel ist es so, dass unsere Kunden sind in der Regel Private Equity Firmen oder Finanzinvestoren, also strategische Investoren. Das bedeutet klassische Firmen, die eben Akquisitionen tätigen. Die haben quasi in einem Vorselektionsprozess ein sogenanntes Target gefunden, für das sie sich näher interessieren, ja, und wo sie, das sie eben näher und besser verstehen wollen. Aber bevor sie jetzt eine Investition tätigen, wollen sie natürlich genau verstehen, wie gut ist das Unternehmen denn unterwegs in seinem Markt, ja. Also grundsätzlich ist es dann, will man eben dann unterschiedliche Themen verstehen, unterschiedliche Aspekte des Unternehmens verstehen. Das heißt, es gibt eben es gibt sowas wie steuerliche Themen, es gibt rechtliche Themen, ja, das nennt man dann Tax DD und Legal Due Diligence. Es gibt finanzielle Themen, ja, das heißt, man schaut sich die Bilanz an und so weiter, ja, Profitabilität, ja, das macht normalerweise die Financial DD. Und dann gibt es sowas wie Commercial Due Diligence, ja, und Subteile der Commercial DD können zum Beispiel Tech DD oder IT DD sein. Und das sind die Themen, mit denen wir uns befassen.
Okay, das heißt, Due Diligence, erstmal das Screening eines möglichen Übernahmekandidaten oder Beteiligungskandidaten. Mhm. Ja? Und da gibt es unterschiedliche Spezialisten, die sich dann dieses Unternehmen näher anschauen. Ja? Das hast du ja gerade schon gesagt, Commercial DD ist dann das Feld, in dem du und wir uns bewegen. Ja? Was ist denn jetzt quasi eine klassische Commercial DD? Was macht man da so? Mhm. Und vielleicht auch schon mit der Unterscheidung, was macht man anders, wenn es sich eher um digitales Geschäftsmodell handelt?
Die großen Buckets beim Thema Commercial Due Diligence sind in der Regel Markt, Wettbewerb, Kunden, operative Leistungsfähigkeit und dann vor allem Businessplanbewertung. Mhm. Ja? In der Regel hat das Management einen Businessplan für die nächsten 3 oder 5 Jahre und der wird dann bewertet. Ja. Also Markt bedeutet Marktgröße, Marktentwicklung, Trends im Markt, gibt es neue Produkte im Markt, ja, irgendwelche technologische Innovationen und so weiter. Wettbewerb bedeutet, wie sieht die Wettbewerbslandschaft aus, wie stark sind die Wettbewerber, was haben die für Stärken und Schwächen. Das schaut man sich in der Regel dann auch an, nicht nur für den eigentlichen Markt, auf dem das Unternehmen jetzt gerade tätig ist, sondern auch, man schaut sich auch an, welche potenziellen Wettbewerber könnten denn aus dem Ausland zum Beispiel in den Heimatmarkt kommen. Kunden bedeutet, man schaut sich an, wie hat sich das Kundenverhalten geändert, wie segmentieren sich denn die Kunden, ja, was gibt es für verschiedene Kundengruppen, was ist denen wichtig bei der Kaufentscheidung. Ja. Das sind so die klassischen Themen einer Commercial Due Diligence. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was machen wir denn in einer Digital Due Diligence, dann schauen wir eben ganz tief, also wenn man in das Thema operative Leistungsfähigkeit reinschaut, dann behandeln wir vor allem den sogenannten Sales Marketing Funnel. Was bedeutet das? Jedes digitale Geschäftsmodell, bei jedem digitalen Geschäftsmodell geht es am Ende darum, dass man Kunden oder potenzielle Kunden auf irgendeine Art von Plattform zieht, die dort konvertiert zum Kunden und dann hinten raus sicherstellt, dass die einem gewogen bleiben, dass die positiv über einen sprechen, eventuell andere Kunden werben und wieder kaufen. Ja, und zwar wieder kaufen, ohne dass ich sie vorne teuer wieder einkaufen muss. Das heißt, die klassischen Themen in diesem Funnel sind Online-Marketing natürlich, weil alle Geschäftsmodelle, die wir uns bisher angeschaut haben, verlassen sich natürlich zum großen Teil auf Online-Marketing, um Traffic zu generieren. Ja? Das heißt, wir schauen uns an, was sind die Quellen, die Traffic-Quellen, also woher kommt der Traffic auf die Seite oder auf die Plattform. Dann schauen wir uns die Plattform an, wie konvertieren die Leute dort, was gibt es da für Potenziale, kann man eventuell sowas wie Conversion Rate verbessern. Und dann schauen wir uns Customer Relationship Management Themen an, also CRM, E-Mail-Marketing, Personalisierung. Ja, wie geht das Unternehmen mit den Kunden um, die es schon hat? Oder wie geht es mit Kunden um oder potenziellen Kunden um, die sich zum Beispiel für den Newsletter angemeldet haben? Ja, gibt es da Personalisierungsvariationen und so weiter? Ja, und da schauen wir richtig, richtig tief rein, weil das sind am Ende die Hebel, die darüber entscheiden, inwieweit kann das Unternehmen noch weiter wachsen? Ja, wo kann es sich professionalisieren? Und das sind im Prinzip die Inputs, die wir dann dem Investor zurückspielen, damit die entsprechend ihren Finanzplan, ihr Business Model, das sie ja bauen, um zu bewerten, was ist uns dieses Unternehmen denn wert, ja? Damit die ihre Annahmen entsprechend verändern können und anpassen können.
Okay, das habe ich verstanden. Jetzt haben wir ja über die letzten 4,5 Jahre, dank deines Einsatzes, sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Unternehmen bewerten dürfen. Mhm. Da waren ja nicht immer nur reine digitale Geschäftsmodelle dabei. Also so wie ich jetzt, die ich jetzt Online-Pure-Player schimpfen würde oder bestimmte Agenturen, die nur im Online-Bereich unterwegs sind oder ähnliches, sondern da waren ja auch durchaus klassische Hersteller, klassische Retail- oder Versandhandelsunternehmen dabei, bei denen online eine signifikante Rolle gespielt hat oder spielt,
ja,
aber jetzt nicht immer quasi ausschließlich den Ton angegeben hat. Ja? Inwieweit ist da eine Digital Due Diligence dann eigentlich so das einzig Wahre, ja? Oder ist es eher ein Add-on?
Es gibt durchaus Szenarien, wo man eine Digital Due Diligence sozusagen als Add-on dazu nimmt. Es gibt auch Szenarien, in denen wir zum Beispiel nicht nur die Commercial Due Diligence gemacht haben, sondern quasi hinzugebucht wurden. Dann macht eine Strategieberatung die klassische Commercial Due Diligence. Ja, meistens arbeiten wir oft dann mit den Großen zusammen. Und wir liefern entsprechend diesen Digitalteil hinzu. Ja, weil man eben sagt, ja, das ist wirklich, da ist viel Wachstumsfantasie und das müssen wir besser verstehen. Ja, und dann schauen wir uns eigentlich ähnliche Themen an. Ja, vielleicht aber mit viel mehr Fokus darauf, nicht so sehr, wie funktioniert es heute, sondern welche Potenziale existieren. Ja, und gehen dann viel mehr in einen Modus rein, wo wir uns anschauen, okay, wie könnte man das Ganze aufsetzen und wie viel Umsatz könnte man denn da generieren? Ja, also fast schon eher so ein, dass man sich eher drüber nachdenkt, wie kann man da ein neues Business generieren? Das sind vielleicht keine ganz so klassische Due Diligence, weil man eher in Potenziale reingeht.
Verstanden. Jetzt ist es ja so, solche Due Diligence-Prozesse hängen ja auch stark davon ab, inwieweit man Daten zur Verfügung gestellt bekommt. Hm. Richtig? Also ja. Ich habe verstanden, die klassischen grundsätzlichen Themen in Richtung Marktbetrachtung, Wettbewerbsbetrachtung, das sind natürlich klassische Themen, die man outside in machen muss und machen kann.
Ja.
Ja? Wenn du aber sagst, operative Leistungsfähigkeit,
ja.
Wie viel kann man da sinnvollerweise machen, ohne irgendwelche sinnvollen Daten von innen zu bekommen? Und vielleicht damit verbunden auch die Frage, gibt es überhaupt solche Szenarien, dass man von innen gar keine Daten in so einem Prozess bekommt?
Ja, gute Frage. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn du Zugänge zu bekommst, zum Beispiel zu den Analytics-Plattformen der Firmen und Kundendaten und Kohortendaten und so weiter, dann kannst du tiefere Analysen machen. Aber wir gehen eigentlich, also erstens mal dauert das ja oft in Prozessen relativ lang, also wir steigen ja immer recht schnell ein, wir senden einen sogenannten Data Request raus, bedeutet, wir fragen Daten an, die das Unternehmen bitte zur Verfügung stellen soll, weil in aller Regel ist der, ja, es gibt dann immer einen sogenannten Datenraum, in dem das Unternehmen die Daten bereitstellt. Dieser Datenraum ist in der Regel für unsere Zwecke meistens unzulänglich gefüllt, ja, es ist eigentlich immer der Status am Anfang. Und dann senden wir eben einen sogenannten Data Request und fragen an, wir brauchen X, Y und Z. Aber wir gehen immer davon aus, dass wir die Antworten darauf nicht bekommen und versuchen, outside-in zu arbeiten. Ja, und da kann man im Online-Bereich schon einiges machen. Es gibt viele Third-Party-Tools, die einem erlauben, zumindest mal einen Blick von außen auf das Unternehmen, vor allem versus dem Wettbewerb, so einen Blick auf das Unternehmen zu werfen. Und entsprechend auch Dinge zum Beispiel empirisch zu testen. Ich war ja vorher bei Amazon im Bereich Customer Experience Benchmarking und Customer Experience Strategy. Da haben wir ganz viel empirisch einfach gebenchmarkt gegen den Wettbewerb und haben versucht herauszufinden, wie ist denn das Kundenerlebnis bei Amazon versus dem Wettbewerber, indem wir uns einfach so oft in den Kunden hineinversetzt haben und die Customer Journey durchlaufen haben, bis wir adäquat viele Datenpunkte haben, um eine valide Aussage treffen zu können, ja? Zum Beispiel über Liefergeschwindigkeit. Und sowas kann man natürlich im Rahmen einer Due Diligence auch machen. Ist ein bisschen aufwendig, ja, aber das kann man natürlich auch machen und es gibt einem sehr, sehr gutes Gefühl, wie zum Beispiel, wie eben zum Beispiel so ein Thema Customer Experience funktioniert. Oder auch, wenn ich rausfinden will, wie personalisiert sind denn E-Mails, ja, dann kann ich mich eben, dann muss ich mich eben anmelden zum Newsletter. Ich muss vielleicht auch verschiedene Accounts anlegen. Ich muss einmal mit dem einen Account mache ich gar nichts und mit dem anderen kaufe ich was ein und mit dem anderen surfe ich nur auf der Webseite und dann vergleiche ich über Zeit hinweg, dauert dann natürlich ein bisschen. Und die Frage ist, hat man die Zeit natürlich? Aber rein theoretisch kann ich damit zum Beispiel viel darüber rausfinden, was macht das Targeting zum Thema Personalisierung. Ja. Oder ich kann natürlich auch von außen sehen, welche Systeme werden verwendet. Ja, ich kann sehen, welches Shop-System wird verwendet, wie schicken die ihre E-Mails raus, welchen Provider verwenden die dafür. All diese Dinge kann man in der Regel auch outside-in rausfinden und das gibt natürlich gewisse Rückschlüsse. Ja? Weil wenn wir sehen, okay, die verwenden jetzt irgendwie ein veraltetes Oxid ist eine Shop-Software, Oxid-System, dann kann man natürlich schon mal sagen, okay, die sind jetzt wahrscheinlich nicht auf dem neuesten Stand. Macht das Sinn?
Ich glaube, total. Ja. Mir fällt nicht ein, wo ich widersprechen kann. Ja. Ich erinnere mich natürlich auch an den einen oder anderen Prozess über die letzten Jahre und deswegen ja auch die Frage, ne? weil manchmal hat man wirklich einen gut gefüllten Datenraum und manchmal eben nicht. Ja? Manchmal ist es ja auch so, dass das Private Equity Unternehmen oder der potenzielle Investor einen sehr guten Draht hat im Vorfeld zum möglichen Target und quasi einen priorisierten Zugang bekommt. Manchmal sind es sehr kompetitive Prozesse, wie ich gelernt habe.
Ja.
Ich glaube, an dem größten, an dem wir teilgenommen haben, waren, glaube ich, 12 Private Equity Unternehmen dabei, zumindest in einer ersten Runde.
Erste Runde, ja.
Und da fühlte sich eher so an, als ob ein Wolfsrudel sich auf ein Brocken Fleisch stürzt und auch der Zugang zum Team selbst des Targets total eingeschränkt war. Da wäre jetzt auch nochmal meine Frage an dich, was ist denn da typischerweise deine Erfahrung beziehungsweise so deine Mindestanforderung im Rahmen der Due Diligence? Wie viel Kontakt, wie viel Austausch braucht man eigentlich mit dem Team oder mit den Verantwortlichen des Targets, um, sagen wir mal, all diese Erkenntnisse, die man jetzt empirisch oder datenbasiert sammelt, in irgendeiner Form nochmal zu verproben?
Also wir machen ja vor allem auch IT-DD, also nicht immer, aber es macht sehr viel Sinn, das zu tun. Und das macht bei uns der Kollege Matthias Karell vor allem. Und da macht es natürlich extrem viel Sinn, wenn man rausfinden will, okay, was sind denn Entwicklungsprozesse beim Target? Ja? Wie funktioniert die Abstimmung von Business zu Entwicklern? Wer entscheidet denn, was als nächstes entwickelt wird? Ja, wie wird priorisiert? Welche Methodik wird in der Entwicklung verwendet? Also Scrum oder Wasserfall zum Beispiel. Welche Infrastruktur ist da und warum wurde sich für die entschieden? Wie wird die weiterentwickelt? Was ist die Roadmap und so weiter? Dazu braucht man eigentlich den Kontakt zu einem CTO zum Beispiel, ja, oder äquivalent, um wirklich dann fundierte Aussagen treffen zu können. Ja, sonst wird das extrem schwierig, da tief zu gehen. Ich würde auch sagen, grundsätzlich ist es natürlich immer sehr hilfreich, wenn man das Management kennenlernt. Ja, ich glaube, so am Ende des Tages auch, das ist auch für das Private Equity extrem wichtig, weil es zwar nicht ganz so sehr wie im Venture Capital, wo ein Venture Capitalist setzt ja auch zum sehr, sehr großen Prozentsatz auf das Team. Von den PE ist es vielleicht etwas weniger wichtig, würde ich jetzt mal sagen. Da würden mir vielleicht einige widersprechen, aber es kommt auch immer aufs Target an. Manchmal kann man auch sagen, okay, das Team ist vielleicht austauschbar. Das ist, glaube ich, immer davon abhängig, wie gründergesteuert sowas ist und nicht und wie viel Macht da in einzelnen Händen liegt. Ja. Aber grundsätzlich ist es extrem wichtig, auch das Management kennenzulernen und zu entscheiden, okay, haben die eine Vision, haben die Drive, haben die verstanden, worum es eigentlich geht. Ja.
Jetzt hast du mich ja im Vorfeld ein bisschen mit Zahlen versorgt. Wir haben ja über die letzten 4 Jahre, korrigier mich bitte, aber ich glaube ein bisschen mehr als 40, 45 Prozesse begleitet, ungefähr. Ne? Und jetzt mal so einfach nur eine Einschätzung, waren das immer sehr, sehr ähnliche Targets oder wie war die Bandbreite? Was haben wir uns da alles angeschaut?
Ja, wir haben uns die Bandbreite war extrem breit. Ich würde schon sagen, also natürlich immer mit einem also es gab immer einen digitalen Fokus. Also wir haben jetzt keine Öl produzierenden Unternehmen angeschaut oder Stahlindustrie. Aber ich glaube, wir haben von Gutscheinnetzwerken über Multi-Channel-Commerce-Modelle, ja, ich weiß nicht, dieses Brillenthema zum Beispiel, zu klassischen E-Commerce-Modellen unterschiedlichster Couleur, ja, von B2B-fokussierten Modellen zu eher B2C-fokussierten Modellen, zu beidem. Wir hatten, glaube ich, die Transaktion hast du begleitet, wenn ich mich recht entsinne, das Thema Agentur, Digitalagentur, sehr spannend, ja, glaube ich. Hilf mir. Also es gab wirklich alles Mögliche eigentlich dabei, was man sich so vorstellen kann. Ja.
Was sind denn die spannendsten Prozesse? Also sind das immer die bei denen man dann wirklich hilft und das Target wird auch wirklich gekauft? Oder geht es eigentlich wirklich eher um den Prozess selbst? Was ist so dein, also ich meine, wir haben ja viele Prozesse begleitet, wo wir glücklicherweise dann auch auf der Gewinnerseite in Anführungsstrichen waren. Das kann man ja als Commercial DD-Berater ja nicht so richtig beeinflussen, ja, was dann
sollte man
auf
ja
der Verhandlungsbühne
nicht.
So passiert, ja. Genau, sollte man nicht. Aber gibt es eine Korrelation? Also wenn es dann, so ein Glasbaustein gibt am Ende, ist man dann happier als, ja, als sonst?
Also ich würde natürlich sagen, dass wir versuchen natürlich schon immer sehr neutral zu sein. Ja, ich glaube, uns wird vielleicht manchmal vorgeworfen, wir haben neulich eine Vendor Due Diligence gemacht dieses Jahr. Das Target ist auch verkauft, Zelt Online-Verkauf. Da wurde uns, glaube ich, manchmal vorgeworfen, dass wir auch in der Vendor Due Diligence immer, sollte, will man ja auch eher auch mal die positiven Aspekte rausstellen. Ich glaube, da wurde uns vielleicht ab und zu mal vorgeworfen, dass wir zu nüchtern und zu neutral an die Sache rangegangen sind. Aber ja, also grundsätzlich würde ich sagen, dass ein bisschen spannender ist es tatsächlich, wenn das Target dann gekauft wird. Dann ist man natürlich auch nochmal ein bisschen nervöser, dass man wirklich jetzt, also wir wollen natürlich immer unseren Kunden helfen, wirklich Insights zu generieren und wirklich Erkenntnisgewinn zu schaffen und eine gute Entscheidung zu treffen. Ja? Und wenn die dann kaufen, dann sind wir natürlich noch mehr on the line und müssen sicher, und dann ist man vielleicht nochmal eine Ecke nervöser, weil man dann umso mehr hofft, dass man wirklich die richtigen Erkenntnisse geliefert hat. Ja? Aber ja, ich würde sagen, in der Regel dauern solche Prozesse auch länger, weil es gibt ja zum Beispiel Red Flag, sogenannte Red Flag Commercial DDs. Das bedeutet, dass man quasi erstmal in anderthalb Wochen wirklich nur rausfindet, gibt es irgendwelche großen Themen, die, wenn wir sie finden, zum absoluten sofortigen Abbruch des DD-Prozesses führen. Und das heißt also, Prozesse, bei denen unser Kunde kauft, dauern in der Regel länger. Das heißt, man hat sich auch viel mehr mit dem Target beschäftigt. Und dann wird es halt auch ein bisschen emotionaler einfach, ja, weil man sich dann, man hat das Management kennengelernt und dann weiß man auch, dann bekommt man eben auch ein Gefühl und wir denken ja auch immer über Wachstum nach, ja. Und gerade jetzt, wir haben zum Beispiel, da kann ich jetzt nicht drüber sprechen, weil es noch nicht, der Prozess ist noch nicht beendet, ja, aber das war jetzt ein klassisches E-Commerce-Modell. Aber der Prozess, da haben wir zum Beispiel, ich glaube, da waren wir ein enthusiastischer als der Kunde, weil wir als E-Commerce-Beratung oder Digitalberatung so viel Potenzial gesehen haben und der Businessplan so konservativ war und wir gesagt haben, ja, also den Businessplan, den kriegen wir ja selbst ohne Online-Wachstum, Online-Marktwachstum kriegen wir den einfach durch Professionalisierungsthemen hin. Ja? Und da waren wir relativ enthusiastisch und da hat man dann natürlich dann schon fast Lust zu sagen, okay, kauft die Bude und wir helfen euch, das Ding richtig groß zu machen.
Ja, das Gefühl hatte ich auch schon manchmal. Wir brauchen nur einen Fonds.
Ja.
Ein bisschen Kapital. Ich danke dir ganz herzlich, Bastian, für den Austausch. Ich hoffe, euch hat der Austausch auch gefallen und er war informativ. Bitte lasst uns mal wissen, wie ihr den gefunden habt. Schreibt uns, schreibt Bastian. Schreibt bitte nette Kommentare, fiese Kommentare direkt an uns. Und für alle, die noch mehr wissen wollen über Due Diligence, Commercial Due Diligence, IT Due Diligence, Bastian is the man.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Meldet euch. Dankeschön.